Was für ein Tag, vollgepackt, so viele Erlebnisse, so viele Eindrücke, so viele Ansprüche, so viel Aufregung. Was für ein Tag. Doch nicht nur dieser Tag, sondern die ganze Woche war schon so vollgepackt. Vollgepackt mit vielen Herausforderungen, vollgepackt mit vielen emotionalen Erfahrungen, so vielem Neuen, so vielen Bekannten, Gewohnten und Ungewohnten zugleich. Nein, ich spreche nicht von mir, sondern ich spreche von jenem namenlosen Finanzminister der äthiopischen Königin, die unseren Ohren seltsam anmutenden Titel Kandake trug. Dieser Finanzminister also hatte eine wirklich sehr erlebnisreiche Woche hinter sich. Wobei, wie war unsere Woche gewesen? Wie war eure Woche? Wie waren eure Erfahrungen in der letzten Woche? So beim Nachdenken über den Finanzminister ist mir aufgefallen, meine Woche war auch schon gut gefüllt. Und manches passte so gar nicht in meine Pläne, anderes kam ganz anders als geplant und da war dann auch Ärger mit dabei. Wie war eure letzte Woche? Wie war sie für dich? Ich gebe zu, das ist eine seltsame Frage am Anfang einer Predigt. Und ich habe entdeckt, beim Nachdenken über die aufregende Woche des Finanzministers, dass ich mir manchen Stress ja auch selbst mache. Dass ich manchen Ärger, den andere mir bereiten, auch zu dicht an mich heranlasse. Und dass ich mit der Entscheidung, wie ich diesen Tag und diese Woche gestalten will, mich dann auch schnell selbst überfordere. Denn da sind meine Ansprüche und die Ansprüche der anderen. Das sind meine eigenen Erwartungen an mich selbst und die Erwartungen der anderen an mich. Und all das soll unter einen Hut auf meinem kleinen Kopf passen. Schon stressig, oder? Und plötzlich, ohne dass ich es wollte oder merkte, verschieben sich die Prioritäten. Der Alltag hat mich im Griff, nicht ich ihn. Wäre es nicht gut, diese Spirale einmal zu durchbrechen? Doch was sind solche Unterbrechungen? Das, was ich ganz persönlich erlebe und wir ja alle in unseren Alltagen, das lässt sich auch leicht auf Gemeinde übertragen. Und wie schnell geraten wir als Gemeinde und als Einzelne in der Gemeinde in die ganz verschiedenen Spiralen des Gemeindealltags und merken mitunter gar nicht, wie sehr wir Gutes und Wichtiges aus den Augen verlieren. Dann ist es gut, einmal innezuhalten und ist es gut zu feiern. Wir feiern heute Erntedank. Susi hat uns schon mit hineingenommen in diese Feier der Dankbarkeit, in diese Feier der Ernte, in dieses Feiern, was ist in dem letzten Jahr gewachsen. Und ich möchte ganz gerne kurz stehen bleiben, ehe ich wieder zurückkomme zum Finanzminister aus Äthiopien und der Frage nachgehen, was feierst du heute dankbar? Welches Fest dürfen wir heute Morgen feiern? Und weswegen feiern wir? Und aus diesem ganz Persönlichen heraus, auch als Gemeinde. Es geht doch ganz schnell, dass wir sagen, also das passt nicht und da ist zu wenig und das müsste man und hier und dort hängt's auch. Wie schnell sehen wir im Alltagsblick all das, was in der Gemeinde nicht funktioniert? Aber wofür bist du dankbar in unserer Gemeinde? Was freut dich an unserer Gemeinde? Wohin geht dein Blick, wenn Gott dich an unsere Gemeinde erinnert? Wofür dürfen wir heute, jetzt am Erntedanktag, dankbar sein? Ich möchte euch einen Moment euch selbst überlassen und dieser Frage. Und vielleicht mag ja jemand ganz spontan sagen, ich bin dankbar für. Dann ist dazu auch Gelegenheit. Wofür bist du dankbar und was stimmt dich dankbar, wenn du an unsere Gemeinde denkst? Ich zähle jetzt nicht. Wenn jemand so ganz spontan was sagen mag, darf er gerne ein kleines Handzeichen geben, dann bringe ich ein Mikrofon oder Susi bringt das Mikrofon. Gar nicht so einfach, ne?
Also wenn ich an die Gemeinde
denke. Für auch, ja.
Also ich bin dankbar für all die Möglichkeiten, die wir hier haben. Von den Räumlichkeiten her ist unfassbar, wenn man hier reingeht und bewusst sich macht, was für eine Ausstellung unten Platz hat, was für Chöre hier singen können, was für Veranstaltungen hier möglich sind, bin ich unendlich dankbar.
Ja, ich bin dankbar für diese Menschen in der Gemeinde, die mich wohlwollend annehmen mit all meinen Schwächen, mit denen ich mich gut verstehe und mit denen ich unter Gottes Wort stehe und auch da fühle, Gott redet zu uns. Und das, finde ich, geht in der Gemeinschaft mit Menschen, die man mag, viel leichter, als wenn man zu Hause vor dem Fernseher sitzt und da eine Predigt hört, die man mit Menschen, die man gar nicht kennt. Ich finde diese wohlwollende Atmosphäre in unserer Gemeinde ganz toll. Genau.
Wir sind dankbar, dass wir nach unserem Umzug, jetzt 10 Monate her, gut aufgenommen wurden in der Gemeinde und uns wohlfühlen und dankbar sind für alle Gemeinschaft, die wir hier erleben dürfen.
Lissi und Norbert noch und danach schließe ich dann mal unseren Dankesblumenstrauß ab.
Ich bin dankbar für abwechslungsreiche Gottesdienste und für die Möglichkeit, sich einzubringen und zu gestalten. Das ist nicht in allen religiösen Veranstaltungen auf der Welt so möglich. Und das, da haben wir einen ganz großen Schwerpunkt und den feiere ich sehr.
Ja, ich empfand ganz starke Dankbarkeit, als ich hörte, wie viele Leute sich engagieren, auch jetzt gerade für diese Täufertage und Wochen. Da habe ich sehr viel Dankbarkeit empfunden.
Dankeschön. Dankbarkeit. Dieser Finanzminister aus Äthiopien, ich glaube, er war auch dankbar, weil er hatte wirklich viel erlebt. Er hatte ein Fest erlebt. Er reiste extra nach Jerusalem, um dort zu beten. Und diese Zeit hat ihn berührt, hat ihn verändert, hat ihn bewegt. Ich lese aus der Apostelgeschichte. Nun befand er sich auf dem Heimweg. Er saß auf seinem Wagen und las im Buche des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie sollte ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus, einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Da begann Philippus und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser. Kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Gottes Geist kreuzt Menschenwege und es geschieht Erstaunliches. Manchmal so Erstaunliches, dass man sich die Augen verwundert reibt und es kaum glauben mag. Eine solche erstaunliche Bewegung, wir haben es schon im Interview gehört, nahm vor 500 Jahren ihren Anfang. Durch dieses Wirken Gottes waren Menschen von der Überzeugung geprägt, dass allein die Gnade und der Glaube an Gott und an Jesus Christus die Menschen rettet. Diese Überzeugung lag der Täuferbewegung vor 500 Jahren zugrunde. Menschen wollten ihrem Gewissen folgen. Beim Lesen der biblischen Texte erkannten sie, dass Jesus Christus sie erlöst und nicht, wie es damals als Alleinstellungsmerkmal gelehrt wurde, die Taufe dem Glauben vorausgeht. Und so dachten sie über Taufe nach und kamen dorthin zu sagen, wir wollen aufgrund unseres Glaubens getauft werden. Die Täufer strebten danach, wir haben es auch schon andeutungsweise gehört, ihre Glaubensüberzeugungen mündig und frei auszuleben. Sie wollten eigene Glaubensentscheidungen treffen. Sie erlebten aber auch, dass diese Freiheit, um die sie rangen, Konsequenzen hatte. So wurden sie verfolgt, in Verruf gebracht als politische Unruhestifter, die Absonderung und Aufruhr predigten. Doch wie begann das? Als Martin Luther Anfang Mai 1521 nach dem Reichstag in Worms von der Bildfläche verschwand, wusste außer seinem Freund, dem Maler Lukas Cranach, fast niemand, dass er anonym auf der Wartburg als Junker Jörg lebte. Doch die Gedanken, die Luther angestoßen hatte mit seinen Thesen, die Gedanken des Reformators waren längst über Flugblätter und Schriften in aller Munde und hatten sich weit über Wittenberg hinaus verteilt. Dieses Feuer lief nicht nur so schnell, weil es Martin Luther um eine theologische Reform gegangen wäre, sondern er griff einen Geist auf, der vorherrschte. Die Menschen sehnten sich nach Veränderung. Und selbst die herrschenden Klassen spüren, so wie bisher, kann es nicht weitergehen. Die Handwerker und die Bürger, die Geschieden, die wollten es anders. Und vor allem die Bauern und die Dörfer litten unter den Lasten der Abgabe. Und so griff die Reformation nicht nur auf der theologischen Ebene um sich, sondern auf vielen Ebenen wurde immer wieder Veränderung angemahnt. Diese reformatorischen Gedanken schafften auch in die Schweiz. 1522 treffen Huldrych Zwingli und seine Freunde, ein Kreis von Humanisten, diese reformatorischen Ideen auf und entwickelten sie auf ihre Weise weiter. Es geschah dabei etwas, was Luther schon erlebte, was uns auch Zwingli befuhr, nämlich die Unterstützung der jeweils Herrschaft. So wie Luther von seinem Kurfürsten in Eisenach in der Wartburg versteckt wurde und damit ihm das Leben rettete, so erlebte Zwingli, dass der Stadtrat von Zürich für ihn überlebensnotwendig wurde, weil die Kardinäle der römischen Kirche ihn am liebsten umgebracht hätten. Und diese Erfahrung, dass politischer Schutz notwendig ist, um die Gedanken der Reformation voranzutreiben, sorgte für eine sehr große Unruhe. Denn das wollte man doch gerade nicht, dass die bisher Obrigen, die bisher Regierenden, die bisher Bestimmenden weiterhin bestimmten. Und so entstand ein sehr starker Wille, unabhängig zu werden von politischen und Landesherrschaften. Diese Bewegung führte in Zürich dazu, dass eine ganz eigene Gemeindebewegung entstand. Und am 21. Januar 1525 führte diese Gemeinde ihre erste erwachsene Taufe durch. Die dann einsetzten Repressalien auch in anderen Flecken Europas sorgten dafür, dass die Täufer nicht eingefangen wurden, sondern dass sie sehr oft flohen. In andere Gebiete und mit ihnen wurde das Gedankengut, das täuferische Gedankengut, sehr schnell ausgebreitet. Die Vision der Täufer äußerte sich in Mitteleuropa vor allem in drei verschiedenen Ausprägungen. Die erste war, die christliche Gesellschaft als eine Art Gegenwelt, Kommune zu praktizieren. Die bekanntesten Vertreter sind die Hutterer, die sich in dieser Zeit gegründet haben. Es wurde eine fast eigene Republik in Mähren ausgerufen. Man hat aus ganz Europa Menschen nach Mähren verfrachtet, um dort die hutterischen Gedanken, die Hutterhöfe zu leben und zu mehren. Auch die Amischen entstanden in dieser Zeit und hatten eine sehr breite Ausbreitung in Europa. Der zweite Versuch ist der unrühmlichste und der, ich glaube, den meisten Menschen, die noch nie von Täufern gehört hatten, trotzdem der bekannteste. Nämlich der Versuch, Reich Gottes politisch umzusetzen. Und wenn es sein muss, auch mit militärischen Kämpfen und mit militärischen Auseinandersetzungen. Diese Ideen waren sehr stark von den Bauerkriegen beeinflusst. Thomas Müntzer, der in Sachsen und in Thüringen wirkte, hatte sehr viele Kontakte auch nach Bayern. Und so entstand die Idee, das Reich kriegerisch, das Gottesreich kriegerisch herzustellen. Die unrühmlichsten Täufer, die auch gescheitert sind, das ist das sogenannte Täuferreich in Münster, das 1534 und 35 mit etlichen Hinrichtungen ihr Ende fand. Das Dritte, und das ist die Bewegung, in der wir auch uns verwurzelt sehen, das ist diese Mischung aus Eigenständigkeit, diese Mischung aus Definieren eigener Werte und gleichzeitig sich in die Gesellschaft zu integrieren. Keine eigene Gesellschaft zu bilden, sondern zu sagen, wir leben in dieser Welt. Wir sind in diese Welt hineingestellt, auch als Täufer, aber wir bewahren unsere Werte und wir stehen für unsere Werte ein. Siemens Menno ist ganz wesentlich der Vorreiter dieses Gedankens gewesen und die Mennoniten sind die einzige Freikirche, die tatsächlich dieses Jahr auch ihr 500-jähriges Jubiläum feiern können. Wer mehr wissen will, auch über die Täufer in Augsburg zum Beispiel, Hans Huth ist ein sehr relevanter Name, der ist herzlich eingeladen zu allen Veranstaltungen 500 Jahre Täuferjubiläum. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig neugierig machen. Gottes Geist kreuzt Menschenwege und es geschieht Erstaunliches. Manchmal so Erstaunliches, dass wir uns die Augen verwundern bleiben und es kaum glauben können. Ein Mann aus Äthiopien mit Macht und Einfluss liest ein ihm völlig fremdes Buch. Ein Prophetenbuch, eine Religion, die er nicht gekannt haben kann. Und als er darüber ins Gespräch kommt, gibt er unumwunden zu, wie soll ich verstehen, was ich da lese, wenn es mir niemand erklärt. Und ihr Lieben, an dieser Stelle geschieht das unfassbare Wunder. Neben dem Finanzier aus Äthiopien steht plötzlich ein Apostel. Das ist gar nicht das Wunder, sondern eher verwunderlich. Das Wunder geschieht für mich daran, dass ein Mensch vom Geist Gottes so erfasst wird, dass er ohne alle Tiefen seiner Entscheidung ausgelotet zu haben, doch genau diese Entscheidung trifft. Das sagt ein Mensch, nachdem er ein wenig Ahnung von dem bekommen hat, wie Gottes Liebe ist, wie Gott uns erfasst, wie sein Geist unseren Geist bewegt. Guck mal, da ist Wasser, kann ich mich nicht taufen lassen. Ich habe mich gefragt und ich habe den Text mehrfach gelesen, woher kommt dieser Wunsch? Der Jesaja-Text, den der Mann liest, Jesaja 53, weist sehr deutlich auf Jesus, auf den Messias hin. Aber von Taufe steht da kein einziges Wort drin. Woher kommt dieser Wunsch bei diesen Menschen, ich möchte mich taufen lassen? Das ist für mich das Wunder in dieser Geschichte, dass die Dinge nicht plakativ sind, dass sie nicht irgendwie immer und immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt werden müssten, sondern dass der Geist Gottes in einem Menschen wirkt. Und dieser Mensch spürt, ich möchte meinem Glauben Halt und Fundament geben, indem ich ihn bekenne. Und da entsteht dieser Wunsch in diesem Menschen, ich möchte zu Gottes Reich und zu seiner Gemeinde dazugehören. Ich möchte mich taufen lassen. Ihr Lieben, das ist das Wunder, dass der Geist Gottes Glauben wecken kann. Das ist das Wunder, dass wir uns für Christus entscheiden können. Und das ist das Wunder, dass Leben sich wandelt und die alltäglichen Abwärtsspiralen, von denen ich eingangs sprach, durchbrochen werden. Das ist das Wunder, dass Menschen mündig werden, mündig zu entscheiden und mündig werden, zu ihren Entscheidungen auch zu stehen. Und ich finde, das verbindet Erntedank mit dem, was wir an Dankbarkeit gehört haben und was uns selbst bewegt, mit den Täufern, die selbstständig und mündig Entscheidungen getroffen haben, nicht immer die richtigen, und trotzdem standen sie zu diesen. Das ist doch das, was uns miteinander verbindet heute an diesem Tag, dass wir zurückblicken und Vieles ist uns fremd und unverständlich, und wenn man die alten Dokumente liest, versteht man nichts davon, weil das in einem Deutsch abgefasst ist, das heute wirklich keiner mehr spricht. Und trotzdem sind darin unsere Wurzeln. Und die Wurzeln darin gehen zurück auf dieses Wunder, das ein Mensch aus Äthiopien erlebte. Und das verbindet uns unseren Dank darin auch heute an diesem Tag. Deswegen, ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich frage und ob ich mir das ins Konzept schreibe. Aber dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Da ist das Taufbecken. Noch ohne Wasser. Heute Nachmittag wird Wasser eingefüllt und man kann da immer auch wieder Wasser einfüllen. Und deswegen möchte ich fragen, ist jemand da, der sagt, ich möchte mich auch taufen lassen. Ich möchte mich bewegen lassen vom Geist Gottes. Ich möchte mündig meine Entscheidungen treffen. Dann kann man jetzt die Hand heben. Super, danke, das freut mich sehr. Danke. Wow, super. Ich habe gedacht, jetzt muss ich so eine rhetorische Formel bringen. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos, danke Gott. Sie stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Und als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Lasst uns nachher miteinander sprechen und ich wünsche uns allen diese gesegnete, dankbare und fröhliche Reise. Amen.
Ich bete. Wir leben Gott noch immer vom Reichtum der Natur, von den Früchten des Feldes, Gemüse und Obst, Eiern und Milch, dem frischen Wasser. Wir danken dir für unser Leben und alles, was es erhält, ernährt und erfreut. Wir leben Gott von der Frucht unserer Hände, vom Lohn unserer Arbeit, den Freuden des Gelingens, der Ernte, die wir mit anderen einfahren dürfen. Wir danken dir für unser Leben und alles, was wir mit unseren Händen und deinem Segen tun. Wir leben Gott gemeinsam auf dieser Erde. Teilen sie mit anderen Menschen, Tieren und Pflanzen, die leben wollen, so wie wir es wollen. Wir bitten dich für deine ganze Schöpfung und lass in uns die Ehrfurcht vor dem Leben wachsen. Wir leben Gott unter deinem Himmel. Wir schauen die Sonne, den Mond und die Sterne, die riesigen Berge und das unermessliche Meer. Wir bitten dich, schenke uns das Wissen um unsere Grenzen, die Gnade der Demut und das Glück der Dankbarkeit. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm und hofft auf ihn.
Gott, unser Vater, der euch das Leben schenkt, lasse euch wachsen im Glauben, reif werden in der Hoffnung, reich werden an Taten der Liebe. Gott, unser Vater, segne, was ihr an Gutem sät, an Liebe und Geduld, an Freundschaft und Frieden, und lasse es wachsen. Gott, unser Vater, schenke eurem Leben eine reiche Ernte. Erlasse euch das Leben feiern mit den Gaben der Liebe. Er erfülle euch mit Jubel und Dank. Ich segne euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.